Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Damit hatte der türkische Präsident vermutlich überhaupt nicht gerechnet. Sein Einmarsch in Syrien hat zu neuen, ja man könnte auch sagen völlig ungewöhnlichen Allianzen in der Region geführt. Erdogan hatte geglaubt, in die Lücke stoßen zu können, die die Amerikaner, auch hier muss man präzise formulieren, die der amerikanische Präsident persönlich für ihn geöffnet hatte und so die Kurden ganz rasch zu besiegen. Genauso wird es nicht kommen, denn hinter den Kulissen haben die Russen Regie geführt und die haben andere Interessen. Sie haben Assad und die Kurden zusammengebracht, das alles mit freundlicher Unterstützung der Russen vermutlich. Und jetzt marschieren diese Truppen von Assad gegen die Türkei. Die europäischen Außenminister, sie diskutieren und diskutieren, haben aber noch nichts beschlossen. Auch das ist nichts Neues. Über all das werden wir Sie zu Beginn der Sendung informieren. Dann haben wir die weiteren Themen, unter anderem die Queen liest Johnson vor, dann Gefängnis für katalanische Separatisten, Proteste in Barcelona gegen dieses Urteil, Wirtschaftsnobelpreise für Armutsforscher, dies wird uns beschäftigen und natürlich auch politischer Torjubel. Die UEFA leitet Verfahren gegen den türkischen Fußballverband ein. Auf unsere Sendung folgt dann der Hintergrund, weder fair noch frei, Wahlen in Mosambik. Wir beginnen zunächst in der Region selbst. Es wird heftig gekämpft, es wird gestorben, es wird geschossen. Die Türkei bekommt es aber mit Assad zu tun. Jürgen Strierk.
Die Ankunft der syrischen Armee im Norden des Landes war den ganzen Tag über das Top-Thema im syrischen Staatsfernsehen. Unter anderem in Diskussionsrunden, die extra ins Programm genommen wurden. Die Art und Weise, wie die syrische Armee nach Ain Issa, Raqqa und in andere Gebiete vorgedrungen ist, beweise, dass der Versuch der Kurden, das Land zu spalten, gescheitert ist, sagte der politische Kommentator Nabil Kenne. Er beglückwünschte die so wörtlich kurdischen Brüder in Syrien zu ihrer Entscheidung, doch unter der Flagge des Landes verbleiben zu wollen. Minutenlang sendete das Staatsfernsehen Aufnahmen von langen syrischen Militärkonvois. Mit unserer Kamera dokumentieren wir hier, sagt der Sprecher, die Panzerfahrzeuge und die Einheiten der Infanterie, wie sie gerade im Umland von Raqqa eintreffen. Wie Sie sehen, sind die Soldaten mit Maschinengewehren bewaffnet. Dazu gibt es immer wieder Bilder von jubelnden Einheimischen. Glückwunsch, meinen Glückwunsch zum Sieg über den Aggressor, ruft ein Bewohner des Ortes Tel Tamr den syrischen Soldaten zu. Gott sei Dank, dass die syrische arabische Armee zurückgekehrt ist, sagt ein anderer. Ich hoffe, dass Erdogan jetzt erledigt ist. Er hat unsere Häuser zerstört. Das syrische Staatsfernsehen berichtet außerdem, dass 150 ausländische Soldaten, unter anderem von der US-Armee, Nordsyrien über einen provisorischen Luftwaffenstützpunkt verlassen hätten, angeblich Richtung Irak. Offiziell bestätigt wurde die Information bislang von keiner Seite. Der Vormarsch der syrischen Armee Richtung Norden ist Teil einer Vereinbarung der Assad-Regierung mit den Kurden. Einer der führenden Kurdenvertreter erklärte, dass diese vorläufige Vereinbarung militärischer Natur sei. Politische Fragen würde man später besprechen. Vertreter der Kurden betonen immer wieder, dass sie lediglich die bessere von zwei schlechten Optionen gewählt hätten. Angesichts des türkischen Vormarsches habe den Kurden Tod und Vertreibung gedroht. Die Frage, die sich viele jetzt stellen, lautet: Wie wird die türkische Armee auf den Vormarsch von Assads Truppen reagieren? Und wie Russland, der engste Verbündete von Damaskus? Die russische und die türkische Regierung würden Gespräche führen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Telefon gegenüber Reportern. Die Präsidenten Putin und Erdogan hätten miteinander telefoniert, ebenso die Außenminister beider Staaten. Auf die Frage, wie groß die Gefahr sei, dass es zu Gefechten zwischen syrischen und türkischen Truppen kommt, antwortete der Sprecher etwas vage. Von Beginn an habe die russische Seite immer wieder deutlich gemacht, dass sie Aktionen, die eine politische Lösung für Syrien gefährden oder die Spannungen erzeugen, nicht begrüßt.
Soweit der Bericht von Jürgen Striak. Die Außenminister Europas sind heute zusammengekommen, um genau darüber zu beraten, wie kann, wie muss, wie darf man reagieren. All diese Fragen spielen eine Rolle. Waffenembargo, es steht im Raum und der ein oder andere will ein Waffenembargo. In Deutschland zumindest ist darüber offen diskutiert worden. Allerdings, die Außenminister verzichten vorerst auf dieses gemeinsame Waffenembargo. Was steckt dahinter? Die Einzelheiten dazu hat Bettina Klein.
Zwei Erklärungen zur Türkei hat die Europäische Union heute einstimmig verabschiedet. Erstens die Verpflichtung aller Staaten auf nationaler Ebene, Waffenexporte in die Türkei nicht mehr zu genehmigen, so wie dies einige Mitgliedsländer bereits getan haben. Ein formelles EU-Waffenembargo ist das allerdings nicht. Außenminister Heiko Maas.
Entscheidend ist, dass wir diese militärische Invasion nicht unterstützen durch die Zulieferung weiterer Waffen. Das haben heute alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestätigt. Und das ist das, was unmittelbar wirkt. Ein Waffenembargo hat einen größeren technischen und formalen Vorlauf. Wir wollen allerdings jetzt sofort handlungsfähig sein. Und das sind wir, indem alle Mitgliedstaaten heute hier geäußert haben, dass sie keine Waffen, keine Rüstungsexporte mehr in die Türkei genehmigen werden.
Die zweite Begründung lautet, man will denjenigen EU-Staaten, die selbst auch NATO-Mitglied sind, also der übergroßen Mehrheit, die Möglichkeit geben, den Stopp der Waffenexporte entsprechend ihren rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen der NATO umzusetzen. Die Formel erlaubt es jedem Land, sich an die Position der EU zu halten, mit demselben Effekt wie ein Waffenembargo, aber ohne ihre Zugehörigkeit zum NATO-Bündnis in Frage zu stellen, so die Außenbeauftragte Federica Mogherini. Die Positionen der Mitgliedstaaten sollen nun koordiniert und überwacht werden. Es bestehe die Verantwortung, die Vereinbarung auf nationaler Ebene rechtlich umzusetzen. Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei sind jedoch zunächst nicht vorgesehen. Noch einmal der deutsche Außenminister Heiko Maas.
Da müssen wir zunächst einmal entscheiden, wie wir damit umgehen, insbesondere sicherheitspolitisch und auch militärisch. Das ist heute hier geschehen, sehr schnell, in großer Einigkeit. Das ist keine Selbstverständlichkeit innerhalb der Europäischen Union. Wir wollen aber weiterhin den Dialog mit der Türkei. Wir wollen die Türkei dazu drängen, diese Invasion zu beenden. Dafür ist es notwendig, im Gespräch zu bleiben. Aber natürlich, wenn dies alles keine Früchte zeigt, dann werden wir uns weitere Maßnahmen vorbehalten.
Mit anderen Worten, es sollten heute noch nicht alle diplomatischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. In einer zweiten Frage sind Sanktionen gegen die Türkei jetzt in Vorbereitung, und zwar mit Blick auf die türkischen Ölbohrungen vor der Küste Zyperns, wegen derer das EU-Mitglied Zypern schon länger nach Strafmaßnahmen gerufen hatte. Dafür wurde nun ein Rahmen geschaffen, um Sanktionen gegen an den Bohrungen Beteiligte zu erlassen. Die Einzelheiten sollen jetzt erst ausgearbeitet werden. Auch Mogherini verband die EU-Maßnahmen mit der weiterhin ausgestreckten Hand in Richtung Türkei. Das seien schon heftige Schlussfolgerungen, die nicht unbemerkt bleiben werden, sagte sie auf Nachfrage. Dennoch, das, was sich nun in Syrien oder im Mittelmeer abspielt, sei nicht alles, was die Beziehungen zur Türkei ausmache. Wir haben auch während des Putsches Solidarität gezeigt. Es gibt menschliche Kontakte. Unser Verhältnis ist nicht schwarz oder weiß, so die EU-Außenbeauftragte. Die Türkei sei weiterhin ein wichtiger Partner. Man werde sehen, ob die jetzt beschlossenen Maßnahmen ausreichten, um sein Verhalten zu ändern.
Soweit der Bericht von Bettina Klein. Wenn man die Zeremonie verfolgt, die es heute in London gegeben hat, dann reibt man sich schon die Augen. Das ist wie aus einem anderen Jahrhundert, nicht wie, es ist aus einem anderen Jahrhundert, was wir dort gesehen haben. Die Queen mit Glanz und Gloria liest eine Rede vor. Es ist natürlich, das muss man immer wieder hinzufügen, es ist nicht ihre Rede, die sie dort vorliest, sondern es ist die Rede des jeweiligen Premierministers. Insofern darf man sie nicht dafür in die Haftung nehmen. Und hinterher wird dann ja auch diskutiert. Genau das ist heute passiert. Die Queen mit der Regierungserklärung. Die Einzelheiten und die Debatte darüber, Friedbert Meurer.
Feierliche Fanfaren für die Queen und die Eröffnung einer neuen Sitzungsperiode des Parlaments. Die Prozedur war prächtig wie immer, mit der Fahrt der Queen in der Kutsche vom Buckingham-Palast zum Parlament in Westminster. Nur eines war anders. Erstmals seit 650 Jahren klopfte eine Frau, Sarah Clark, als Black Rod an die Tür des Unterhauses, um den Besuch der Queen anzukündigen.
Mr. Speaker, the Queen commands this honorable house.
Königin Elisabeth war ganz in Weiß gekleidet, nachdem vor 2 Jahren ihr blaues Kleid mit gelben Tupfen für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Es sah der EU-Fahne ähnlich. Die Queen notierte dann heute als erstes, was das wichtigste Anliegen der Regierung sei, den Brexit umzusetzen.
My government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union.
Für meine Regierung ist es von oberster Priorität, dass das Vereinigte Königreich die Europäische Union am 31. Oktober verlässt. Meine Regierung strebt eine neue Partnerschaft mit der EU an, die auf Freihandel und freundschaftlicher Zusammenarbeit beruht.
My government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation.
Aber Details wurden noch nicht angekündigt. Deutlich wurde nur festgehalten, dass EU-Bürgerinnen und Bürger künftig nicht mehr ohne weiteres einen Anspruch darauf haben sollen, nach Großbritannien einwandern zu dürfen.
An immigration bill ending free movement.
Die Regierung wird mit einem Einwanderungsgesetz die Freizügigkeit der Arbeitnehmer beenden und die Basis für ein gerechtes, modernes und globales Einwanderungssystem legen. Im innenpolitischen Teil ihrer Rede kündigte die britische Monarchin Reformen bei Gesundheit, Bildung und im Transportwesen an. Das Franchising von Bahnstrecken, also die Lizenzvergabe für bestimmte Strecken an private Unternehmen, soll überprüft und reformiert werden. Ein Schwerpunkt ist die Kriminalitätsbekämpfung. Schwerverbrecher sollen länger in Haft bleiben. Heftige Kritik kam von der Opposition. Sie warf Premierminister Boris Johnson vor, diese Queen's Speech sei reines Polittheater gewesen. Die Konservativen hätten keine Mehrheit mehr, um ihre Ziele und Projekte angehen zu können. Also diente der Pomp von heute nur als Kulisse für Parteiwerbung vor Neuwahlen. Die Liberaldemokraten sprachen von einer Charade, Labour-Chef Jeremy Corbyn von einer Farce.
There has never been such a farce as a government with a majority of.
Der Regierung fehlen 45 Stimmen zur Mehrheit. Sie setzt eine Regierungserklärung auf, von der sie weiß, dass sie in diesem Parlament nicht umgesetzt werden kann.
They know cannot be delivered in this parliament.
Das Unterhaus debattiert jetzt eine Woche lang die Regierungserklärung, die aber schon bald von den Ereignissen überholt sein kann. Donnerstag und Freitag beim EU-Gipfel wird sich herausstellen, ob Premierminister Johnson dem Unterhaus für die Sondersitzung schon am kommenden Samstag einen neuen Vertrag mit der EU vorlegen kann. Sollte es zu Neuwahlen kommen, wird Königin Elisabeth schon bald wieder mit der Kutsche zum Parlament gebracht werden müssen.
Das waren die Impressionen und Eindrücke aus Großbritannien. Das war unser Korrespondent Friedbert Meurer. Wir schauen nach Polen. Die Polen haben gewählt und sie haben erwartungsgemäß abgestimmt. Zumindest haben alle Vorhersagen das genau gesagt. Die PiS, die Partei für Recht und Gerechtigkeit, hat die Wahl offensichtlich gewonnen. Auch ihre absolute Mehrheit nicht nur verteidigt, sondern ausgebaut. Allerdings den ein oder anderen Schönheitsfehler gibt es doch. Jan Palokat.
Gut 8 Millionen Polen stimmten für Recht und Gerechtigkeit PiS, fast doppelt so viel wie für den größten Verfolger, die liberale Bürgerkoalition. Es ist vor allem diese Zahl, die Vertreter der Regierungspartei jetzt nennen, denn noch nie hätten seit der Wende so viele Polen für eine Partei gestimmt. Was allerdings auch der größten Wahlbeteiligung seit 1989 zu verdanken ist, die bei über 60% lag. Einen Achtungserfolg erzielte die Opposition bei der Wahl der Senatoren. Gemeinsame Kandidaten ermöglichten hier einen, wenn auch knappen, Sieg. 51 der 100 Mitglieder im Oberhaus des Parlaments werden künftig der Opposition angehören. Ein allgemeines Vetorecht hat der Senat freilich nicht. Die normale Gesetzgebung kann er nur verlangsamen, aber nicht gänzlich aufhalten. Kritik an den Medien des Landes äußerte derweil der Leiter der Internationalen Wahlbeobachterkommission der OSZE, der Diplomat Jan Petersen. Obwohl pluralistisch, waren die verschiedenen Medien scharf entlang ideologischer Gräben gespalten. Die ausgeprägte Einseitigkeit, besonders des öffentlichen Rundfunks, beeinflusste die Wähler klar darin, eine informierte Entscheidung zu treffen. Petersen kritisierte auch einen für eine demokratische Gesellschaft beunruhigenden Gebrauch nationalistischer und homophober Rhetorik durch führende Politiker. Insgesamt lobt die OSZE aber Durchführung und Organisation der Wahl. Die staatliche Wahlkommission tritt indes in der derzeitigen Form ab. Ab sofort greift eine von der PiS-Mehrheit im alten Parlament beschlossene Reform der Kommission, deren Mitglieder künftig größtenteils durch Parlamentsbeschluss benannt werden sollen.
Sie hörten den Bericht von Jan Palokat. In Madrid hat es heute ein Gerichtsurteil gegeben. Das kann man auf der einen Seite historisch nennen, auf der anderen Seite auch umstritten. Im Übrigen hat es danach sofort Proteste gegeben. Worum geht es? Die Katalanen hatten vor 2 Jahren trotz eines Justizverbotes für eine Abspaltung ihrer Region von Spanien gestimmt. Und das war nicht rechtens. Die separatistische Führungsriege ist heute in Madrid verurteilt worden, und zwar wegen Aufruhrs. Sie müssen für viele Jahre ins Gefängnis. Ob das der Befriedung im Lande dient, das bezweifeln viele. Auf der anderen Seite war es vermutlich notwendig. Oliver Neuroth.
Der Protest in Katalonien ließ nicht lange auf sich warten. Kurz nachdem das Urteil veröffentlicht war, gingen hunderte Schüler und Studenten in Barcelona auf die Straße und blockierten Hauptverkehrsachsen. Ab dem Mittag waren schon ein paar tausend Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung auf den Beinen. Sie legten mit Protestaktionen den Zugverkehr an vielen Stellen lahm. Außerdem versperrten sie Autobahnen rund um Barcelona und den Flughafen. Aus Sicht der Demonstranten ist das Urteil gegen die Separatistenführer zu hart. Das Urteil ist unerhört und beschämend. Wir erwarten, dass Europa uns hilft, aber nichts passiert. Aus unserer Sicht ist nichts Illegales passiert. Wir wollen nur wählen, etwas absolut Demokratisches. Wir wollen niemandem schaden, einfach nur die Menschen fragen, ob sie raus möchten aus Spanien oder nicht. Genau das hatte die katalanische Regionalregierung im Herbst 2017 getan. Sie startete ein Unabhängigkeitsreferendum, obwohl das spanische Verfassungsgericht diese Art der Abstimmung der Wahl verboten hatte. Deshalb kam es zu diesem Prozess und den Urteilen. 13 Jahre Haft für Ex-Vize-Regionalpräsident Oriol Junqueras, 10,5 bis 12 Jahre für seine ehemaligen Kabinettskollegen, wegen Aufruhr und der Veruntreuung öffentlicher Mittel. Die Richter folgten damit nicht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Sie hatte den Angeklagten Rebellion vorgeworfen und Haftstrafen von bis zu 25 Jahren verlangt. Doch auch das vergleichsweise milde Urteil will die katalanische Regionalregierung nicht hinnehmen. Regierungschef Torra sagte am Mittag: Wir verlangen das Ende der Repression und die Freiheit der politischen Gefangenen. Außerdem eine Amnestie als Schlusspunkt für alle Katalanen, die nun unterdrückt werden. Die negative Haltung des spanischen Staats hat den Dialog unmöglich gemacht, mit dem man den politischen Konflikt hätte lösen können. Spaniens Ministerpräsident Sanchez wehrte sich gegen Vorwürfe, der Richterspruch sei politisch motiviert gewesen. Nein, sagte Sanchez, Spanien sei ein Rechtsstaat, in dem Justiz und Regierung voneinander getrennt agierten. Wir sind jetzt alle dazu aufgerufen, eine neue Etappe zu starten. Es geht darum, das Zusammenleben in Katalonien wiederherzustellen. Und das läuft über den Dialog auf Basis der Gesetze der spanischen Verfassung. Den Gesetzen und der spanischen Strafverfolgung entzogen, hatte sich im Herbst 2017 der damalige katalanische Regionalpräsident Puigdemont. Er flüchtete nach Belgien, hielt sich zwischenzeitlich auch in anderen europäischen Ländern auf, unter anderem in Deutschland. Das oberste Gericht in Madrid hat nun den internationalen Haftbefehl gegen Puigdemont wieder aktiviert. Das Kalkül der Richter, da Puigdemonts ehemalige Regierungskollegen wegen Aufruhr und Veruntreuung verurteilt sind, lassen auch Richter in anderen EU-Ländern eine Auslieferung Puigdemonts wegen dieser Vorwürfe an Spanien zu. Vor 2 Jahren hatte unter anderem Deutschland die Auslieferung abgelehnt, weil der Haftbefehl gegen Puigdemont auf Rebellion ausgestellt war. Und diesen Vorwurf sahen die zuständigen Richter in Deutschland als nicht gerechtfertigt an.
Soweit der Bericht von Oliver Neuroth. In Halle hat es heute eine Gedenkfeier für die Opfer von rechter Gewalt gegeben. Das ist das eine. Darüber wird in der Republik natürlich immer noch gesprochen. Die andere Frage ist, müssen und wie möglicherweise müssen Sicherheitsbehörden den Kampf gegen rechts aufnehmen? Die CDU hat heute vorgelegt. Einzelheiten dazu von Gudula Geuter.
Dieser rechtsextremistische Terror betrifft uns alle, betont das CDU-Präsidium in einem Papier und legt dann sogenannte Eckpunkte einer Handlungsoffensive vor. Darunter vieles, was CDU und CSU seit langem fordern. Nach der Sitzung zählt Paul Ziemiak, der Generalsekretär, auf.
Da geht es um die Frage der Vorratsdatenspeicherung, da geht es um die Frage der Online-Durchsuchungen. Sie sehen, dass Chaträume missbraucht werden, beispielsweise wenn Kommunikation stattfindet über Plattformen wie WhatsApp. Dafür müssen wir Rechtsgrundlagen verändern oder neu schaffen.
Online-Durchsuchung und Quellen-Telekommunikationsüberwachung dürfen Polizeien seit längerem einsetzen. Die Forderung der CDU betrifft den Verfassungsschutz. Über ein Gesetz mit neuen Befugnissen diskutiert die Koalition seit Monaten. Die SPD hatte einen früheren Entwurf Entwurf aus dem Innenministerium von Horst Seehofer abgelehnt. Zu den laufenden Verhandlungen sagt der SPD-Innenpolitiker Uli Grötsch.
Es muss auch in Zukunft gewährleistet sein, dass die Menschen in Deutschland in Freiheit leben können. Auf der anderen Seite meine ich aber auch, dass sich in ganz Deutschland kein Feind der Demokratie, kein Neonazi jemals oder irgendwo sicher und unbeobachtet fühlen darf. Das ist ein Spagat, den wir zu machen haben.
Andere in der Partei widersprechen deutlicher. Wer eine bewusste Schwächung der Kommunikation fordere, nehme Schäden für unbescholtene Nutzer in Kauf, kritisiert Jens Zimmermann im Handelsblatt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber moniert in der Welt, dass Terroristen in den vergangenen Jahren nicht aufgehalten wurden, lag sicherlich nicht am Datenschutz. Ebenso die grüne Innenpolitikerin Irene Mihalic.
Was wir dringend verbessern müssen, ist die Analysefähigkeit unserer Sicherheitsbehörden, sowohl des Verfassungsschutzes als auch der Polizei. Wir müssen Netzwerkstrukturen aufklären. Wir müssen einfach wissen, wer solche Anschläge plant, wer hinter solchen Vorhaben steckt und wie sich diese Szene untereinander vernetzt.
Für Verärgerung auch in den eigenen Reihen sorgte Innenminister Seehofer mit der Ankündigung, im Bericht aus Berlin Gamer schärfer in den Blick zu nehmen.
Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag.
Nein, es geht hier nicht um Gamer, um Menschen, die spielen.
Beeilte sich Paul Ziemiak zu versichern, Deutschland könne froh um eine so tolle Szene sein.
Es geht um die Frage, welche technischen Möglichkeiten auch der Kommunikation gibt es in ganz verschiedenen Bereichen. Und die Frage ist, wie schafft man eine Überwachung insofern, dass man Missbrauch verhindert?
Das Problem heißt Rechtsextremismus, es heißt übrigens nicht Gamer oder sonst was. Diese Debatte halten wir für absolut falsch.
Betonte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Deutlich grenzte sich die Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär von ihrem Parteifreund Seehofer ab. In Deutschland werde viel für die Gamesförderung gemacht. Das lasse man sich nicht mit einem Satz kaputt machen. Anderes dagegen ist weniger umstritten. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, will das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verschärfen mit einer Meldepflicht für solche Straftaten, die Ermittler verfolgen müssen, wenn sie sie kennen. Das fordert auch die CDU. Noch mehr Konsens dürfte ein zweiter Teil des CDU-Papiers ernten. Unter der Überschrift Vertrauensoffensive für unsere Grundordnung fordert die CDU unter anderem mehr Mittel für die Demokratieförderung, auch für das Programm Demokratie leben. Der Frage, ob sich die CDU hier Versäumnisse in den vergangenen Jahren vorwerfen lassen müsse, wich Ziemiak aus.
Das war jetzt heute auch in der Sitzung nicht die Debatte. Die Frage ist, wie wir aus der jetzigen Situation sagen, wir müssen mehr tun.
Aktuell waren die Mittel zwischen den SPD-geführten Ministerien für Familie und Finanzen umstritten und letztlich auf den alten Stand gebracht worden. Unter anderem Grüne und Linke hatten eine weitere Aufstockung gefordert.
Das war der Bericht von Gudula Geuter. Die Welt von Armut zu befreien, das ist eines der ganz hehren Ziele. Ein bisschen haben wir davon geschafft, aber wir alle wissen, wie viel da zu tun ist. Drei Ökonomen haben dieses Problem jetzt in viele kleine Aspekte unterteilt und damit den Kampf auf eine neue Ebene gehoben. Heute sind sie geehrt worden. Wirtschaftsnobelpreis, ich weiß, so heißt es nicht. Bleiben wir dabei für Armutsforscher Katharina Kaufmann.
Die Preisträger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften stammen in diesem Jahr aus Indien, Frankreich und den USA. Der Wirtschaftswissenschaftler Banerjee und die Ökonomen Duflo und Kramer erhalten die Auszeichnung für ihre experimentelle Forschung im Bereich der Armutsbekämpfung. Jakob Svensson vom Preiskomitee erklärte bei der Bekanntgabe: Entwicklungswirtschaft ist heute eine experimentelle Wissenschaft. Die Forschung, die sich aus diesem neuen Ansatz ergibt, hat bereits einen deutlichen Einfluss auf die Politik und sie verbessert kontinuierlich unsere Fähigkeit, globale Armut zu bekämpfen. Der Wirtschaftswissenschaftler Banerjee beschäftigt sich bereits seit Jahren mit der Frage, unter welchen Umständen Entwicklungshilfe am besten funktioniert. Der Ökonom Kramer ist Professor an der Harvard University und forscht dort in den Bereichen Bildung und Gesundheit in Entwicklungsländern. Duflo hat sich ihrerseits mit Studien zu Mikrokrediten einen Namen gemacht. Den Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden dabei Feldexperimente zur Erforschung verschiedener Wege der Armutsbekämpfung. Jakob Svensson. Der diesjährige Preis belohnt einen Ansatz, der uns hilft, die Ursachen für Armut zu identifizieren und Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung von unterschiedlichen politischen Maßnahmen zu ziehen. Nicht zuletzt erleichtert der Ansatz die Analyse der Kosteneffizienz verschiedener politischer Optionen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut. In der Geschichte des Wirtschaftsnobelpreises ist das zweite Mal, dass die Jury eine Frau auszeichnet. Im Jahr 2009 befand sich die US-Amerikanerin Ostrom unter den Preisträgern. Duflo wurde bei der Bekanntgabe heute telefonisch zugeschaltet. Es macht mich unglaublich demütig, um ehrlich zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich sei, den Wirtschaftsnobelpreis zu gewinnen, wenn man nicht signifikant älter ist, als wir drei es sind. Duflo, Jahrgang 1972, betonte, sie hoffe, dass sie Frauen weltweit dazu inspirieren könne, selbstbewusst ihrer Arbeit und Forschung nachzugehen. Der Wirtschaftsnobelpreis ist hoch angesehen. Unter den Nobelpreisen hat er aber eine Sonderstellung, da er nicht auf das Testament von Alfred Nobel zurückgeht. Die schwedische Reichsbank stiftete die Auszeichnung im Jahr 1968 anlässlich ihres 300-jährigen Bestehens. Die Preisträger bestimmt, wie bei den Nobelpreisen für Physik und Chemie, die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften. Die Verleihung findet am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, in Stockholm statt.
Soweit der Bericht von Katharina Kaufmann. Wenn Sie am Wochenende fliegen wollen, zumal mit Lufthansa, dann sollten Sie genauer hinschauen. Das könnte scheitern, denn Lufthansa soll bestreikt werden. Roman Warschauer.
Die Flugbegleitergewerkschaft UFO macht Druck auf Europas größten Luftfahrtkonzern. Noch in dieser Woche wird es bei der Lufthansa zu ersten Warnstreiks kommen. Daniel Flohr, der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft.
Wir beginnen am kommenden Sonntag mit der deutschen Lufthansa und haben dort unsere Kolleginnen und Kollegen aufgerufen, in der Zeit von 6 bis 11 Uhr an den Standorten Frankfurt und München eben ihre Arbeit niederzulegen.
Bestreikt werden sollen Kurz- und Langstreckenflüge. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass es zu Verspätungen und Flugausfällen kommen wird. Mit dem Warnstreik will UFO die Lufthansa an den Verhandlungstisch zwingen. Unterschiedlichste Tariffragen müssen aus Gewerkschaftssicht geklärt werden. Unter anderem geht es um 1,8% mehr Geld. Seit Monaten aber weigere sich das Unternehmen mit der Gewerkschaft zu verhandeln, sagt Daniel Flohr. Und die Lufthansa bleibt bei ihrer Haltung. Er kennt UFO nicht mehr als Gewerkschaft an. Schriftlich teilt der Konzern mit.
Sowohl die Gewerkschaftseigenschaft der UFO als auch die Vertretungsbefugnis des UFO-Vorstands sind nach wie vor ungeklärt. Vor diesem Hintergrund sind Streikaufrufe und Streiks aus unserer Sicht rechtswidrig. Und auch Verhandlungen mit UFO sind weiterhin nicht möglich.
Allerdings hat auch die Gewerkschaft intern turbulente Wochen und Monate hinter sich. Streit innerhalb des Vorstands, Rücktritte und sogar Durchsuchungen in den Büroräumen von UFO. Die Gewerkschaft gilt deswegen als angeschlagen. Vizechef Flohr gibt sich aber mit Blick auf die bevorstehenden Streiks optimistisch.
Die Entscheidung darüber, dass wir in Streiks gehen, die haben unsere Tarifkommission gefällt. Das sind Kollegen, die aus den Betrieben gewählt wurden, um dort eben auch Tarifpolitik zu machen. Und die haben gesagt, ja, hier gab es internen Streit. Wir wollen aber weiterarbeiten. Wir müssen weiterarbeiten. Ansonsten kommen wir mit unseren Themen nicht voran. Und wenn der Arbeitgeber nicht mehr sprechen möchte und die Verhandlungen dann eben auch gar nicht erst zustande kommen, dann sind sie gescheitert und dann werden wir das durchsetzen.
Bei der Lufthansa wiederum scheint man aber angesichts des Warnstreiks unbeeindruckt zu sein. Einen Sonderflugplan, wie man ihn sonst bei drohenden Streiks auflegt, den soll es diesmal nicht geben. Die Lufthansa teilt mit, Zitat:
Unser klares Ziel ist es, am 20.10. unser volles Flugprogramm aufrechtzuerhalten. Wir prüfen, ob wir rechtliche Schritte wegen des angekündigten Streiks unternehmen.
Sollte Lufthansa tatsächlich wie angekündigt nicht zu Verhandlungen bereit sein, will UFO die Warnstreiks ausweiten. Dann auch auf die deutschen Töchter wie Eurowings, Cityline oder den Ferienflieger SunExpress, der in Teilen ebenfalls zur Lufthansa gehört. Und das dann im Zweifelsfall auch mit deutlich weniger Vorwarnzeit.
Soweit der Bericht von Roman Warschauer. Es war ein politischer Torjubel beim Spiel der türkischen Nationalmannschaft. Und genau so etwa sehen die Statuten der UEFA nicht vor. Abgesehen davon, dass es in Deutschland auch Diskussionen darüber gibt. Inzwischen ermittelt die UEFA. Thomas Wagner.
Der Stein des Anstoßes, das Verhalten türkischer Fußballnationalspieler nach dem 1-0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Albanien am vergangenen Freitag. Die türkischen Fußballprofis hatten nach Agenturberichten direkt nach dem einzigen und entscheidenden Tor mit der Hand an der Stirn militärisch salutiert, wie ein Soldat, der vor seinem Hauptmann steht. Auch die Nationalspieler Kenan Karaman und Kaan Ayan, die beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf unter Vertrag sind, zeigten diesen Militärgruß. Umstritten nicht nur dieses Verhalten, sondern auch die Stellungnahme des türkischen Fußballverbandes. Und da steht drin, die türkischen Fußballer hätten mit dem Militärgruß kundgetan, dass sie das Siegestor denjenigen Soldaten schenken wollen, die derzeit im syrischen Grenzgebiet im Rahmen der sogenannten Operation Friedenswelle im Einsatz sind und dabei die Kurdenmiliz YPG bekämpfen. Ein Einsatz, der international heftig in der Kritik steht. Beides zusammen, Militärgruß und Stellungnahme, haben die Europäische Fußballunion mit Sitz im Westschweizer Nyon veranlasst, ein Verfahren gegen den türkischen Verband auf den Weg zu bringen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa wird die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA am kommenden Donnerstag darüber beraten. Ob dabei auch Beschlüsse über mögliche Sanktionen fallen werden, ist aber fraglich. Die könnten sich gegen den Verband als Ganzes oder gegen einzelne Spieler richten.
Das war der Bericht von Thomas Wagner. Und soweit unsere Informationen am Abend für heute. Mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden, Ihnen einen angenehmen Abend zu wünschen. Wir werden Sie im Laufe des Programmes natürlich über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Mein Name ist Jürgen Zuheide und ich sage auf bald, bis demnächst und tschüss.